Kulturjournal.
Eine tollkühne Identitätssuche ist Dreh- und Angelpunkt des neuen Romans von Johanna Seebauer. In diesem trifft ein Mann seinen Doppelgänger. Klassiker im neuen Gewand, die Urfassung von Georges Bizets Carmen, ist dieser Tage in Apulien zu sehen. Und koloniale Konflikte als Motor der Gewalt, diese nimmt die aus Ghana stammende Autorin Sharon Dodua Otoo in den Blick. Das sind die Themen im Kulturjournal. Am Mikrofon Christine Scheucher.
Ich vernachlässigte weiterhin alles, was sonst noch eine Rolle gespielt hatte, und bemühte mich um Popoms Gunst wie der Gerüste nach. Dazu, das Badminton-Training mit Malte zu vergessen, kam ich nicht einmal mehr, da ich es immer häufiger gleich ganz absagte. Rief Tante Karin an, war ich kurz angebunden oder hob gar nicht erst ab. Ihre Nachrichten las ich manchmal nicht einmal.
Hendrik Popom ist in einer PR-Agentur beschäftigt. Die Arbeit in der Kreativbranche laugt ihn aus. Die Beziehung zu seiner Partnerin zeigt erste Sprünge. Diese Mühen des Alltags vergisst der Endzwanziger jedoch schlagartig, als eine unerhörte Begebenheit sein Leben auf den Kopf stellt. Popom trifft eine Version seiner selbst, nur ein paar Jahre älter. Das Doppelgängermotiv hat eine lange literarische Tradition, von E.T.A. Hoffmann über Fjodor Dostojewski bis zu Jorge Luis Borges. Die Begegnung mit dem Selbst ist mitunter durchwachsen, das zeigt auch Johanna Seebauer in ihrem neuen Roman Popom. 2023 sorgte Seebauer mit ihrem Debüt Nietzschhof für Begeisterung. Ihr zweifach preisgekrönter Bachmann-Text, Das Gurkerl, über eine die Gemüter erhitzende Nichtigkeit, ist im Mai bei Dumont erschienen. Nun folgt also mit Popom Roman Nummer 2, der von einer aberwitzigen Begegnung erzählt. Judith Hoffmann hat die Autorin getroffen.
Johanna Seebauer, warum haben Sie diese Geschichte sich erdacht und welche Fragen vielleicht auch an diese Begegnung gestellt?
Es war wirklich am Anfang für mich die Frage, wie würde man sich verhalten, wenn man sich selbst treffen würde? Wie wäre das? Weil wir alle tragen ja in jeder Beziehung, die wir haben, in jeder Begegnung, die wir haben, Masken in gewisser Form. Also auch wenn ich jetzt mit Ihnen hier ein Interview führe, dann verhalte ich mich anders, als wenn ich zu Hause allein im Kämmerchen bin. Und wie wäre das aber, wenn wir jemanden gegenüber sitzen würden, der schon alles über einen weiß, der auch das dunkelste Geheimnis kennt, die unangenehmsten Gedanken, vor denen man nichts verstecken kann. Und das wollte ich irgendwie in einer Geschichte darstellen und ja, habe das in Popom versucht.
Wie sehr lesen Sie sich denn vorher ein?
In die Thematik des Doppelgängers zum Beispiel, also das muss ich zugeben, ist mir beim Schreiben, als ich angefangen habe, diese Geschichte zu schreiben, habe ich überhaupt gar nicht daran gedacht, dass ich da ja gerade ein Thema bearbeite, das schon ja in der Literaturgeschichte tausende Male vorkommt. Und als ich es dann festgestellt habe, es war so, ich habe meiner Frau die ersten Manuskriptseiten zu lesen gegeben und sie ist studierte Literaturwissenschaftlerin und hat dann zu mir gesagt, du bearbeitest ja das klassische Doppelgängermotiv. Und dann habe ich erst mal geschmollt und habe mir gedacht, meine originelle Idee ist dahin. Aber natürlich, es stimmt, also es ist einfach schon extrem oft bearbeitet worden und ich denke mir, es ist wahrscheinlich eine Frage, die uns schon als Menschen schon sehr, sehr lange und in immer wieder verschiedenen Versionen beschäftigt. Und ja, jetzt gibt es halt dieses Doppelgängermotiv in einer sehr gegenwärtigen Version in Form von Popom.
So gegenwärtig, dass der Protagonist immer wieder Google sowieso, aber vor allem auch ChatGPT zu Rate zieht. Warum haben Sie denn auf solche Dinge zurückgegriffen?
Also der Protagonist, der Hendrik, der ist Ende 20 und der stolpert ein bisschen verloren durch sein Leben. Also ein bisschen ist untertrieben, der stolpert sehr verloren durchs Leben, sodass man ihn manchmal packen möchte und sagen möchte, hey Junge, schau, was du da machst, du stehst dir da selbst extrem im Weg. Und er versucht halt irgendwie seinen Weg zu finden und da versucht er auch die digitalen Medien und das Internet und ChatGPT zu befragen, was er da jetzt eigentlich machen soll. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr naheliegende Strategie von jungen Leuten. Also da bin ich selbst auch nicht ganz unschuldig, ja, wenn irgendwas in meinem Leben eben nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber bin ich auch manchmal vor Google gesessen und habe sehr peinliche Sachen da eingegeben. Und ja, das macht er halt auch. Und ich glaube aber, dass das auch ganz gut widerspiegelt, so diese Obsession mit sich selbst, ständige um sich selbst kreisen, das unsere Generation oder die jüngere Generation ja auch sehr auszeichnet. Zumindest wird ihr das immer nachgesagt. Also auch sich selbst auf Social Media darstellen, sich selbst optimieren und so weiter. Und in gewisser Weise durch die Obsession mit seinem Gegenüber, also mit seinem Doppelgänger, das ist ja genau das, ne? Die Obsession mit sich selbst.
Der durchläuft dann eine Abfolge von Gemütszuständen, die fast an eine obsessive Liebesgeschichte erinnern. War das auch ein bisschen der Leitfaden beim Schreiben?
Die Beziehung zu sich selbst ist natürlich geprägt von ganz vielen verschiedenen Einflüssen und bildet ganz viele verschiedene Aspekte ab und ist natürlich auch eine Art Liebe, die man sich selbst gegenüber empfindet. Aber wahrscheinlich ist man auch sich selbst der größte Feind und man würde sich selbst auch mit einer großen Abneigung begegnen. Und das Dritte, was ich mir denke, ist halt, dass die ganze Begegnung irrsinnig absurd wäre. Und ich glaube, ich habe einfach so einen Faible für absurde Gedanken. Und erstaunlicherweise oder vielleicht auch gar nicht erstaunlicherweise, sondern naheliegenderweise steckt hinter absurden Fragen oft dann eine Batterie an philosophischen Gedanken und Fragen, die man sich stellen kann.
Was haben Sie denn überhaupt für ein Faible, nicht nur fürs Absurde, sondern auch fürs ein bisschen Verschrobene, Eigenwillige, Starkköpfige vielleicht?
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass so ein bisschen schräge, kauzige Typen ganz gute Romanfiguren ergeben, weil man sich beim Lesen immer fragt, warum ist der so? Warum ist der so komisch? Der ist ja ein bisschen deppert. Und ja, solche Figuren sind halt einfach immer schöner zu lesen, glaube ich, und aber auch zu schreiben als so glatte, klischierte Figuren.
Und was auch in diesem Buch wieder auffällt, ist diese uneitle Herangehensweise an ihre Rolle als Autorin. Dieses Bild der intellektuellen, schreibenden Figur, das bemühen Sie gar nicht. Warum?
Ja, ich weiß nicht. Also es mag damit zusammenhängen, dass ich es hasse, wenn ich Romane lese und der Protagonist schreibt. Weil da denke ich mal, ich muss keinen Roman lesen über einen Autor. Bei Popom ist es ja auch so, dass der Protagonist Hendrik, der verabscheut ja auch Romane. Und ja, ich kenne einige solche Leute auch in meinem Umfeld, die zwar viel lesen, aber nicht Romane, weil sie glauben, das ist irgendwie Zeitverschwendung und sie können sich nicht darauf einlassen, auf eine erdachte Geschichte. Und ich muss sagen, irgendwo kann ich das auch nachvollziehen. Also wenn man das wirklich überhaupt nicht gewohnt ist, sich auf Fiktion einzulassen, dann ja, es mutet ein bisschen seltsam an, das zu machen, ne? Dass man sich so hingibt einer Geschichte, die eigentlich nicht echt ist, dass man leidet mit einem Protagonisten, dem irgendwas nicht gelingt. Aber ich finde auch gleichzeitig, das macht uns Menschen so extrem liebenswürdig, oder? Dass wir uns da so einlassen können auf etwas, was eigentlich nicht wirklich ist. Und ich persönlich, ja, naheliegenderweise lese viele Romane und glaube, dass das auch die Empathie schult, einen andere Lebenswelten entdecken lässt. Aber ja, ich möchte auch niemanden dazu zwingen, wenn jemand das absolut nicht machen will, dann habe ich irgendwo auch ein bisschen Verständnis dafür.
Johanna Seebauer war das im Gespräch mit Judith Hoffmann und der Roman Popom ist heute als Buch und Hörbuch im Dumont Verlag erschienen. Barock, Architektur, Olivenhaine und Oper, diese Mischung lockt seit über 50 Jahren Musikliebhaberinnen nach Martina Franca in Apulien. Das Festival della Valle d'Itria ist dafür bekannt, vergessene musikalische Preziosen wiederzuentdecken. In diesem Jahr wartet das Festival mit einer absoluten Opernsensation auf, wie Thomas Migge zu berichten weiß.
Es ist die wohl überraschendste Opernentdeckung des Jahres, wenn am 25. Juli im prachtvollen Innenhof des Palazzo Ducale der Vorhang hochgeht, wird eine Carmen geboten, wie sie noch nie zuvor auf einer Bühne zu sehen war. Georges Bizets Welterfolg wird in Martina Franca in seiner allerersten Urfassung von 1874 rekonstruiert. Unter der musikalischen Leitung von Fabio Luisi und mit der Regie von Denis Krief erklingt diese Urkamen ohne später hinzugefügte Glättungen, Festivaldirektorin und Komponistin Silvia Colasanti.
Unser Festival hat sich ja immer schon auf die Philologie und den musikalischen Werdegang von Komponisten spezialisiert. Jedes Jahr bieten wir selten zu hörende Opern oder Werke, die bisher noch nie oder zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aufgeführt werden.
Die Urkamen bietet eine packende Partitur voller Sprechdialoge, musikalischer Passagen und Nuancen, die Bizet noch vor der Pariser Uraufführung unter dem Druck der Zensur und den Protesten des Orchesters streichen musste. Was das Publikum zu hören bekommt, ist keine gefällige Carmen, wie man sie hinlänglich kennt, sondern ein explosives, ungeschöntes Musikdrama. Silvia Colasanti ist im zweiten Jahr Intendantin des Festivals. Sie hat für diese Ausgabe ein dreiteiliges Opernprogramm kuratiert, das das Thema Mittelmeer in völlig verschiedenen Epochen spiegelt. Den Auftakt macht am 14. Juli der nur selten zu hörende Einakter La Favola di Orfeo von Alfredo Casella, ein Werk aus dem Jahr 1932. Casella muss, darin sind sich Italiens Musikwissenschaftler einig, wegen seiner engen ideologischen Nähe zum italienischen Faschismus unbestritten als Regimekünstler bezeichnet werden. Silvia Colasanti.
Das Thema Kunst und Politik ist ein sehr delikates. Als Komponistin habe ich mich oft mit Kunst und Politik beschäftigt und man sollte vorsichtig sein, bestimmte Komponisten wegen ihrer politischen Ansichten anzuprangern.
Zum Bruch mit dem Regime kam es seitens Casellas infolge der Einführung der Rassengesetze in Italien 1938, war seine Ehefrau, die Französin Yvonne Müller, doch Jüdin. Der Dirigent Niccolo Umberto Foro und der Regisseur Jean Renchot stellen Casellas Oper den Einakter Pulcinella von Igor Strawinsky zur Seite. So verschmelzen die griechische Mythologie und die neoklassizistische Commedia dell'arte zu einem lebendigen, neapolitanisch inspirierten Theaterabend. Die dritte Rarität des diesjährigen Festivals, das auch zahlreiche Konzertabende bietet, taucht tief in die Musikgeschichte Süditaliens ein. Mit Il Schiavo di Sua Moglie, zu Deutsch der Sklave seiner eigenen Frau, kommt ein vergessenes Juwel von Francesco Provenzale auf die Bühne. Provenzale, 1632 bis 1704, war zu seiner Zeit einer der begehrtesten Opernkomponisten der neapolitanischen Schule. Martina Franca, zum ersten Mal wieder seit dem frühen 18. Jahrhundert zu erlebende Oper, ist ein hochemotionales Musikdrama. Drei Premieren, drei völlig unterschiedliche Epochen. Das Festival della Valle d'Itria mit seinem Ruf als spannendes Experimentierfeld des Musiktheaters auch in diesem Sommer mehr als gerecht.
Thomas Migge hat berichtet und das Festival della Valle d'Itria findet bis 2. August statt. Die in London geborene Schriftstellerin und Aktivistin Sharon Dodua Otoo lebt seit 20 Jahren in Berlin und wurde vor 10 Jahren mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Nach ihrem Romandebüt Adas Raum, das 2021 erschienen ist, hat sie nun ihren zweiten Roman vorgelegt. So in etwa ist es geschehen, ist die durchaus provokante Schilderung eines Mordes an einem vermeintlich harmlosen Mann. Täterin ist die junge afrodeutsche Frau Amata Haller, die in ihrem Geständnis Gründe für die Tat nennt. Ihre Familiengeschichte ist eng mit der Katastrophe der Kap Arkona verknüpft, die 1945 von den Briten versenkt wurde. An Bord tausende KZ-Häftlinge, darunter der Großvater von Amata. Magdalena Miedl hat mit Sharon Dodua Otoo über ein Buch gesprochen, das verstört.
Sharon Dodua Otoo, ihr Roman spielt mit verschiedenen Textsorten und auf eine Art auch mit verschiedenen Wahrheiten. Die Protagonistin Amata Haller ist eine junge Frau, die einen älteren Mann ermordet hat. Das leugnet sie auch nicht, das sind sozusagen die Fakten, die da liegen. Aber was ist eigentlich passiert?
Also Amata sagt von sich selbst, sie hat ihn ermordet und sie will für schuldig befunden werden. und bestraft werden, das sei alles richtig. Und dann schreibt sie aber auch, wenn es wirklich gerecht wäre, dann wäre diese Tat mindestens anteiliger Selbstmord, weil der Mann irgendwie durch sein Verhalten selbst dazu beigetragen hat, dass er nicht mehr lebt, in ihrer Perspektive. Außerdem, so wie die Geschichte erzählt ist, könnte man auch von einer Art Selbstverteidigung als Motiv ausgehen. Vielleicht auch Rache, weil es gibt so viele Ungerechtigkeiten in der Welt. Und dann hat sie endlich mal dafür gesorgt, dass ein bisschen Gerechtigkeit herrscht. Also es gibt viele verschiedene mögliche Sichtweise auf diese Tat.
Dieser Mann, dieses Opfer, dieser Heinz Brockhaus wirkt wie ein Stellvertreter. Und Amata ermordet damit nicht unbedingt eine Person oder nicht nur eine Person, sondern auch einen Stellvertreter für ein weißes, patriarchalisches Auftreten. Liege ich da richtig?
Also ich bin nicht unbedingt die Hüterin der Wahrheit, wenn es um die Interpretation der Geschichte geht. Aber mir gefällt die Interpretation, dass es mehr ist als einfach dieser Mann. Und ich finde auch, dass dieser Heinz Brockhaus, so wie die Figur, über sich selbst redet und über seine Familie, das ist auf jeden Fall eine Person, die auch unter sich selbst leidet. Ich habe versucht, mit dieser Figur zu zeigen, dass Männlichkeitsbilder, gängige Männlichkeitsbilder und patriarchalischen Bilder, die können auch schädlich für Männer sein. Seine Frau verlässt ihn und seine Kinder haben eine schwierige Beziehung beziehungsweise gar keine Beziehung zu ihm. Und er weiß nicht, warum. Und würde er einfach kurz innehalten, ein bisschen zuhören, würde er das vielleicht erfahren. Deswegen ja, ich finde diese Deutung, dass es auch eine strukturelle Kritik ist, auf jeden Fall hilfreich.
Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist die Katastrophe, diese menschengemachte Katastrophe der Kap Arkona. Wie wurde die zu diesem Dreh- und Angelpunkt?
Ich wusste, ich wollte eine Geschichte schreiben, wie bei meinem ersten Roman, Adas Raum. Da es geht darum, wie die Vergangenheit weiterhin eine Auswirkung auf die Gegenwart hat. Und auch über die deutsche Erinnerungskultur. Und wer wird als Opfer anerkannt und wer nicht? Und das war eine Geschichte, die dann mir einleuchtete, dass ich das irgendwie einbauen wollte. Wenige haben das überlebt. Und in meiner Geschichte ist der Großvater von Amata Halle eine von diesen wenigen Überlebenden.
Eine wichtige Ebene, die Ihr Roman auch miterzählt, ist, dass afrodeutsche Geschichte viel länger schon existiert als erst ein, zwei Generationen.
Mir war als schwarze Person, die jetzt seit über 20 Jahren in Deutschland lebt und viel länger sich mit Germanistik und deutsche Geschichte und deutsche Literatur auseinandersetzt, mir war auf jeden Fall klar, dass schwarze deutsche Geschichte nicht so bekannt ist, leider. Es fehlt immer noch sowas wie eine akademische Richtung, Black Studies. Und das habe ich mir als Anlass genommen, mit meiner Literatur ein bisschen dazu beizutragen, dass diese Geschichte bekannter wird. Die Figur von Amata Halles Opa ist eine fiktionale Figur. Wir wissen aber, dass es tatsächlich schwarze Menschen in KZs gegeben hat, in KZ Neuengamme zum Beispiel. Wir wissen, dass schwarze Menschen in Nazi-Deutschland gelebt haben und davor KolonialmigrantInnen, zum Beispiel aus Kamerun. Ich habe deswegen die echte historische Figur Theodor Wonja Michael in meinem Roman erwähnt, die auch für viele Afrodeutschen und schwarze deutsche Menschen eine wichtige Figur ist. Zeitzeuge, der zum Beispiel in Propagandafilmen gezwungen worden mitzuspielen. Er war auch später Schauspieler und Aktivist. Und das sind Methoden, die ich verwende, auch aus einem aktivistischen Impuls heraus. Ich bin verbunden mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ich mache das, um zu versuchen, dass diese Geschichten bekannter werden.
Sharon Dodua Utu war das im Gespräch mit Magdalena Miedl. Der Roman »So in etwa ist es geschehen« ist im S. Fischer Verlag erschienen. Eine Meldung am Ende der Sendung. Wenige Tage vor der Premiere des Jedermann haben die Salzburger Festspiele eine Umbesetzung bekannt gegeben. Demnach springt Maike Droste kurzfristig in der Doppelrolle des armen Nachbarn und der Werke für Burgschauspielerin Sylvie Rohrer ein, die die Rolle heuer neu übernehmen hätte sollen. Die deutsche Schauspielerin war bei den Festspielen zuletzt 2015 in Shakespeares Die Komödie der Irrungen zu sehen. Die Premiere des Jedermann findet am 18. Juli statt.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Sabine Heiner, Regie Anna Socek, Moderation Christine Scheucher.
Ö1 am Nachmittag mit Bernhard Fellinger.
Der Untertitel unserer Sendereihe Spielräume lautet Musik aus allen Richtungen. Und aus fast allen Richtungen gibt es in der kommenden Stunde was zu hören, Albert Hosp.
Also auf der einen Seite wirklich von den Sounds her sehr unterschiedlich. Ist zum Beispiel ein Streichquartett, das den klassischen Sound Richtung Bosnien-Herzegowina bringt, aber auch ein pures Volksmusikensemble aus Polen und auch eine Gruppe aus der Slowakei. Und das alles im wirklich breit angelegten Soundgewand.
Wir wünschen gute Reise von der Ostsee zur Adria.